Musikfest im Radio. Das Magazin zum Schleswig-Holstein Musikfestival. Musikfest im Radio bringt das Festival-Feeling direkt ins Wohnzimmer. Mit spannenden Künstlerinterviews, aktuellen Konzertkritiken, Terminhinweisen und einer reichen Auswahl klassischer Musik.
Und ich sitze auch heute wieder hier in meinem Homestudio für Sie, für Musikfest im Radio. Aus unserer Redaktion, da machen einige im Moment schon Ferien und deswegen jetzt zum Ende der Saison werden die Sendung vielleicht ein bisschen kürzer, weil wir nicht mehr über so ganz so viele Konzerte berichten können. Heute werden wir über zwei Konzerte berichten. Das eine, das fand am 15. August in der Dreifaltigkeitskirche in Lübeck statt. Die Geigerin Helen Weiss und der Cellist Gabriel Schwabe spielten dort und Condis war für uns dabei. Und das zweite Konzert, über das wir berichten, das war eins in Pronsdorf. Und zwar mit der Klarinettistin Sabine Meyer, mit der vorjährigen Preisträgerin des Leonard Bernstein Awards, der Cellistin Anastasia Kobekina und mit Kit Armstrong am Piano. Und der hatte den Leonard Bernstein Award schon 2010 gewonnen. Also auch dazu ein längerer Bericht. Aber vorher werden wir auch noch hinweisen auf Konzerte, die kommen. Und auch ganz am Schluss bleibt noch ein bisschen Platz für Musik und Konzerthinweise zum Restlaufprogramm des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Das Trio Magus bei Musikfest im Radio, dem Magazin zum Schleswig-Holstein Musikfestival, mit dem vierten Stück Allegro Agitato von den 8 Stücken für Klarinette, Viola bzw. Violoncello und Klavier von Max Bruch. Und dazu kommen wir dann noch im Laufe der Sendung. Wenn Mileike Kenny alias Mickey ruft, dann kommen sie alle und geben umjubelte Konzerte mit dem Geiger und Crossover-Künstler, der über Genregrenzen hinweg Menschen zu Musik bringt. Hauptberuflich ist er eigentlich Konzertmeister bei den Bergischen Symphonikern. Nebenbei entwickelt der kreative Kopf spannende Projekte wie seine Takeover-Konzertreihe. Dabei trifft ein bekannter Interpret aus Pop und Rock auf Mickys kammermusikalisches Takeover-Ensemble. Wir haben schon öfters beim Musikfest im Radio in den letzten Jahren über diese Zusammentreffen berichtet. Legendäre Auftritte wie die von Joy Denelane, Milo, Joris oder 5 Sterne Deluxe sind bis heute auch bei der SHMF-Fangemeinde unvergessen. Diesen Sommer ist Micky mit Deutschlands Soul-Stimme Nummer 1. Max Mutzke in Lübeck zu Gast, um Liebgewonnenes und ganz Neues aus beiden musikalischen Welten in unerhörtem Glanz erstrahlen zu lassen. Und das am Sonntag in der Musik- und Kongresshalle. Im Interview mit Andreas Kuballa spricht der gefeierte Soul-Künstler über musikalische Experimente, bewegende Reaktionen des Publikums und warum gerade eine klassische Besetzung seine Songs ganz besonders macht.
Max, wie ist es denn eigentlich zu dieser Zusammenarbeit mit Mickey und dem Takeover-Ensemble gekommen und was hat dich an diesem Konzept gereizt?
Also ich bin ja gerne jemand, der aus der Komfortzone rausgeht und ich muss sagen, das erste Mal oder die ersten Male mit Mickeys Takeover-Ensemble zu spielen, war für mich absolut aus der Komfortzone raustreten, denn alles an Instrumenten, was man gewohnt ist als R&B-Soul-Jazz-Künstler, dass also Schlagzeug dabei ist, dann von mir aus Gitarre oder Klavier oder sowas, das ist ja alles nicht dabei. Es sind ja 5 Streicher, 2 Geigen, eine Bratsche, ein Cello und ein Kontrabass. Und das ist halt einfach ein Riesenunterschied, wenn du in so einer Besetzung spielst, weil sich das ganz, ganz anders anfühlt. Die Arrangements sind komplett andere, aber dennoch erkennt man die Songs, vor allem dann, wenn ich drauf singe. Aber es ist ein unglaublicher Konzentrationsakt, mit denen zu spielen. Ja, wenn man an seine Grenzen stößt, wird man ja auch rasch schneller, besser. Und das ist auf jeden Fall passiert. Und das hat mich an dieser Besetzung so gereizt. Also vor allem vielleicht zum Abschluss, das sind ja alles klassische Musiker, die aber durchaus eine ganz große Affinität zur Backbeat-Musik haben, und das ist bei klassischen Musikern eigentlich selten der Fall. Und deswegen vereint das alles, was mir sehr wichtig ist. Also von den harmonischen, abgefahrenen Arrangements bis hin zu aber groovigen Teilen, wo man spürt, wo der Backbeat ist. Und das ist für mich eben ganz wichtig. Daher gab es viele Punkte, die mich gereizt haben. Eben, ich probiere gerne Neues aus.
Wie fühlt es sich denn an, wenn plötzlich deine eigene Musik zum Beispiel im Tango-Rhythmus erklingt? Wie bei Schwarz auf Weiß zum Beispiel, glaube ich.
Ja, voll schön. Total schön, weil man darin auch klassische Werke erkennt. Ich könnte sie nicht benennen, aber der Mickey klärt mich dann auf, schau mal hier, das ist von dem und dem Künstler inspiriert und das habe ich daher genommen und so weiter. Und das finde ich eigentlich schön, aber wer mich kennt, weiß ja, ich trete in so vielen Besetzungen auf, von großen Orchestern bis hin, jetzt haben wir eine große Big Band Tour mit über 40 Shows mit der SWR Big Band vor uns, da erklingt dann alles nochmal in einem anderen Gewand. Es gibt kleine Jazz-Trios, es gibt eben das Mickey Ensemble, es gibt Mariali Pacheco am Klavier und alles für sich, alle Künstlerinnen und Künstler nutzen ihr Know-how und ihr Steckenpferd aus, um meine Musik in ein neues Gewand zu packen. Und für mich gibt es nichts Interessanteres als das.
Wie reagiert das Publikum darauf? Erwartet es vielleicht was ganz anderes? Ist dann auch selber überrascht? Welche Reaktion hast du bislang bekommen?
Also die schönste Reaktion, die ich nicht selten gehört habe, aber eine fällt mir direkt ein. Eine junge Frau hat zu mir gesagt, oh Max, ich musste bei dem Konzert weinen. Und dann habe ich gesagt, echt, ach, das ist aber schön, bei welchem Lied? Und dann meinte sie, wie, bei welchem Lied? Von Anfang bis zum Schluss. Und das fand ich irgendwie so süß. Ja, weil es die Leute so rührt. Also diese 5 Streicher, da gibt es eben nichts, was eine Härte hat. Also gibt es nichts, was wie ein Snare-Drum von einem Schlagzeug oder eine E-Gitarre oder sonst was, was so eine Härte hat und mal irgendwie progressiv klingt. Es ist halt alles unglaublich fürs Herz. Und das ist das, was die Leute berührt. Und das sind die Reaktionen auch. Also die Leute sind teilweise, du hörst nach so einem Song vor dem Applaus teilweise, dass Leute so stöhnen. Also entweder aus Wollust oder aus, weil sie so mitgelitten haben. Und das merkt man schon, dass diese Besetzung auch gerade in der Lautstärke dann auch den Platz lässt, dass man auch wirklich alles vom Publikum mitbekommt. Also die diverse Reaktionen.
Was bedeutet es denn für dich als Pop- und Soul-Musiker bei einem eigentlich ursprünglich als Klassik-Festival gegründetes Festival aufzutreten?
Für mich ist es eine große Ehre, weil ich weiß ja, welche Menschen da diese Bühnen betreten und was die für Karrieren mit sich bringen und was sie alles schon erlebt haben, wo sie spielen weltweit und eben dann zu den Besten ihresgleichen gehören und dann da auch ein Teil dieses Programms zu sein. Oft sind wir ja an dem Tag dann wirklich Headliner, auf den großen Bühnen spielen wir. Wir haben dann dieses Privileg, dort richtig Aufmerksamkeit zu bekommen und zu generieren. Und es wird auch immer honoriert. Also diese Shows bei diesem Festival sind einfach immer knallvoll. Und es liegt nicht an mir, sondern vielleicht nur zu teilen, sondern es liegt daran, dass gerade das Schleswig-Holstein Musikfestival einfach so ein unglaublich guten Ruf hat. Die Menschen vertrauen einfach darauf, hey, wenn die Veranstaltenden, die Verantwortlichen für dieses Programm Band oder Künstlerin XY gebucht haben, dann wird das schon seine Berechtigung haben. Das schauen wir uns an. Und dann kommen die zu vielen Hunderten, manchmal Tausenden und schauen sich diese Konzerte an, einfach weil sie diesem Festival so vertrauen. Und das ist eine Ehre, dass man dann dieses Vertrauen ja eigentlich auf sich übertragen bekommt und ja dann davon nur profitieren kann.
Gibt es einen Bezug zur Klassik in deinem Leben oder bist du wirklich erst durch dieses Projekt ein bisschen in die Klassik reingerutscht?
Ja, das ist bei uns tatsächlich so, dass es überhaupt keinen Bezug zur Klassik gibt in unserer Familie. Wir sind eine Familie, die über meinen Vater, über meine Mutter vor allem die Musik gehört haben, die wir so als Black Music einzeichnen würden. Also R&B, Soul, Funk, Fusion, Jazz, das ist so das Blues, das ist das, mit dem wir aufgewachsen sind. Und Klassik war gar nicht bei uns, hat gar nicht stattgefunden. Aber mittlerweile hat man diese jugendliche Arroganz weg abgelegt, um zu sagen, das ist doch alles Müll oder so. Ne? Als junger Mensch, wenn man das nicht versteht, immer, was soll das? Mittlerweile sehe ich dahinter diese unglaubliche, ja, nicht nachzuahmende Kunst von Dingen, die da in den Stücken passieren, mit diesen unendlich vielen Stimmen, die man auf so viele Instrumente verteilt und es ist alles so fein abgestimmt und so, ja, teilweise mathematisch und trotzdem hochemotional und das ist schon etwas, das mir großen Respekt einflößt.
Wie viel Improvisation steckt in so einem Konzert oder ist in so einem Konzert möglich? Ist alles bis zum letzten Ton durcharrangiert oder gibt es da auch gewisse Freiheiten?
Es gibt gewisse Freiheiten, ich würde aber sagen, es ist trotzdem sehr durcharrangiert. Es liegt einfach daran, dass die Arrangements sehr komplex sind und man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt nochmal einen Refrain oder so. Aber wir haben, weil ich so bin, wie ich bin und darauf Wert lege, dass wir eben mit dem Publikum arbeiten und zwar so, wie es gerade passt, haben wir in die Songs Teile eingebaut, also Arrangement-Parts eingebaut, die offen gespielt werden können, wo das Ensemble merkt, ich gehe noch nicht weiter zur nächsten Strophe oder zum Schluss, sondern die merken dann, okay, ich mache mit dem Publikum noch was und reagieren dann auf mein Zeichen. Das nennt man dann on cue, also auf Zeichen geht es dann weiter. Aber grundsätzlich ist dieses Ensemble kein Jazz-Ensemble. Also ich habe ja Jazz-Ensembles, wo man wirklich sagen kann, das ist zwar so angelehnt an Arrangements, aber es passiert alles in dem Moment. Und das ist in dieser Musik oder in dieser Besetzung machen wir das nicht so. Da ist es sehr viel mehr durchchoreografiert. Was der Musik finde ich aber nicht schadet. Im Gegenteil, die Arrangements sind so kompakt geschrieben. Es hat immer einen Höhepunkt. Es gibt immer einen unglaublichen dramaturgischen Bogen. Die Leute fühlen sich wahnsinnig gut unterhalten. Und es kann eben alles andere als Längen geben. Das macht es dann auch dann schon Sinn.
James Browns A Man's World im Walzertakt oder Radiohead's Creep mit einem Cello im Bachschen Stil. Wie habt ihr entschieden, welche Coversongs ins Programm aufgenommen werden?
Also die Songs habe ich sozusagen mit Mickey besprochen. Es ist ja immer ein großes Miteinander. Wir sprechen darüber, wir hören uns die Songs an, die ich in meiner Karriere habe. Es gibt dann Vorschläge von Mickey, aber in dem Fall haben wir einfach Songs genommen, vor allem auch inspiriert von meinem Durcheinander-Album, von diesem Jazz-Album, was ich mal gemacht habe, was mit mein erfolgreichstes Album war. Und dann auch kommen natürlich auch in meiner Karriere immer Songs dazu. Und ich rufe dann Mickey an und sage, ja, wisst ihr was, wir spielen doch in 2 Wochen. Ich habe gerade die Single Beste Idee rausgebracht oder Schwarz auf Weiß oder was auch immer. Lass uns die bitte mit ins Programm nehmen, dass wir aktuell sind, dass die Leute den neuen Song, den sie aus dem Radio kennen, jetzt auch da hören. Und dann machen wir das schon zusammen. Und wie dann die Arrangements, eben wenn du sagst, Creep mit dem Jello im Bachschen Stil, wie das anfängt, das ist ja dann alles Mickeys Entscheidung. Also diese Kompetenz, die Arrangements zu machen, die Stilistik auszusuchen für den Song, das ist dann Mickeys Aufgabe, das ist seine Kompetenz, die habe ich gar nicht. Und das macht es für mich ja auch so spannend, zu einer Probe zu kommen, wenn neue Songs vorbereitet sind und dann immer zu staunen, aus welchem Background diese Musik, die ich geschrieben habe, eigentlich kommt und wo sie jetzt gerade gelandet ist.
Zum Schluss die Frage, warum sollte man sich das Konzert auf keinen Fall entgehen lassen, wenn es überhaupt noch Karten gibt?
Es ist wirklich was Besonderes und ich glaube, dass das, was Mickey da macht und was wir zusammen vereinen, diese Mischung aus Klassik in dieser ganz kleinen Besetzung, die sehr viel mehr Power hat, als man sich das vorstellen kann, vor allem eben emotional, das darf man sich nicht entgehen lassen, weil ich weiß von den Menschen, die das gesehen haben, dass sie das viele Wochen im besten Fall noch lange, lange darüber hinaus mit in ihrem Herzen tragen und dass sie das einfach sehr inspiriert. Und mir geht es eben auch so, wenn ich ein Theaterstück sehe, wenn ich ein Musical sehe, wenn ich eine Band live sehe, wenn ich in ein Museum gehe, es inspiriert mich einfach. Und es ist egal, ob ich Musiker bin, ich kenne das auch bei Menschen, die in einer Anwaltskanzlei von mir aus arbeiten oder Schreiner sind, die sagen einfach, es gibt mir Inspiration für meine Arbeit, obwohl es nicht zu vergleichen ist. Also ich würde mir das angucken und dann das in meinem Herzen bewahren.
Die Geigerin Helen Weiss und der Cellist Gabriel Schwabe zusammen mit Wen Xiaoseng in einer Aufnahme von 2024. Der 5. Satz Rondo der Serenade in C-Dur, Opus 10 von Erno Dohnányi. Und damit sind wir beim Konzert in der Dreifaltigkeitskirche in Lübeck. Denn dort spielten sie Helen Weiss und Gabriel Schwabe als Duo. Candice Beaumann, die auch selbst im Universitätsorchester Geige spielt, war für Musikfest im Radio dabei.
Die Dreifaltigkeitskirche in Lübeck ist eine ganz besondere Kirche. Sie ist typisch für die Region und hat eine besonders große und imposante grüne Fassade. Sie besteht hauptsächlich aus einem imposanten Dachstuhl, der Architektur einen einzigartigen Charakter verleiht. Die Akustik dieses Raumes ist bemerkenswert, klar und hallend, sodass man selbst die subtilsten Details der Musik hören kann, wie in der zweistimmigen Invention Nummer 1 von Johann Sebastian Bach, eindrucksvoll interpretiert von Helen Weiss an der Geige und Gabriel Schwabe am Cello. Helen Weiss, geboren in Hamburg, ist eine international gefragte Violinistin. Sie trat bereits im schwedischen Radio auf, spielte mit dem Orchester della Toscana, dem Collegium Musicum Basel und in der Berliner Philharmonie, um nur einige Stationen zu nennen. Bereits mit 14 Jahren gab sie ihr Solistendebüt bei den Hamburger Symphoniken. Zahlreiche erste Preise bei Wettbewerben unterstreichen ihr außergewöhnliches Talent. Ihr Mann, Gabriel Schwabe, deutsch-spanischer Herkunft, ist ein ebenso herausragender Cellist. Auch er hat zahlreiche Preise bei renommierten Wettbewerben in Städten wie Paris, London und Berlin gewonnen. Er war als Solist unter anderem mit dem Radiosinfonieorchester Wien und der NDR Radiophilharmonie zu hören. Seit 2024 ist er Professor für Violoncello an der Musikhochschule Lübeck. In ihrem Programm Echos entführen uns Helen Weiss und Gabriel Schwabe auf eine faszinierende Zeitreise durch verschiedene Epochen. Besonders eindrucksvoll ist ihr Ausflug in die Barockzeit mit den zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach. Insgesamt spielten sie 7 kurze, aber sehr prägnante Stücke, die die Vielschichtigkeit dieser Musik wunderbar zum Ausdruck bringen. Der Titel dieses Programms lautet Echos und genau darum geht es auch. In den zweistimmigen Inventionen von Bach wechseln sich Violine und Cello immer wieder mit Wiederholungen ab, fast wie in einem musikalischen Frage- und Antwortspiel. Bach, der Meister des Kontrapunkts, nutzt dabei das gleichzeitige Führen unabhängiger Stimmen, eine große Herausforderung für die Musiker. Ursprünglich sind diese Stücke für Tasteninstrumente komponiert, was die Bearbeitung für Streicher besonders anspruchsvoll macht. Beide Spiele müssen gleichzeitig unabhängig voneinander, aber rhythmisch und dynamisch perfekt koordiniert sein. Jede Falle fällt sofort auf. Bei den Musikern war kein einziger Moment der Unsicherheit zu erkennen. Im weiteren Verlauf des Konzerts überraschten Helen Weiss und Gabriel Schwabe mit dem Duo B-Dur Köchelverzeichnis 424 von Mozart. Das Stück war ursprünglich für Violine und Viola geschrieben, hier wurde es in eine Bearbeitung für Violine und Violoncello gespielt. Haben Sie die besondere Klangfarbe des Cellos wahrnehmen können? Dabei handelt es sich nicht um irgendein Instrument, sondern um ein Violoncello von Giuseppe Guarneri. Solche Cellos sind unglaublich wertvoll und können je nach Modell und Zustand mehrere Millionen Euro kosten. Sie sind extrem selten. Sie besitzen einen außergewöhnlichen Klang und werden auf dem Kunstmarkt zu höchsten Preisen gehandelt. Heute hatten wir das Privileg, Gabriel Schwabe auf genau so einem Meisterinstrument zu hören mit seinem Giuseppe Guarneri Cello. Nun wechseln wir die Epoche und springen ein gutes Jahrhundert weiter mit Maurice Ravel. Wir befinden uns jetzt am Übergang von der Spätromantik zu Moderne. Wie sich dieser Wandel im Ausdruck zeigt, können Sie im zweiten Satz très vif, auf Deutsch sehr lebhaft, aus Ravels Sonate für Violine und Violoncello erleben. Ravel schrieb die Sonate zwischen 1920 und 1922 als Hommage an seinen verstorbenen Freund Claude Debussy. Helen Weiss sagt uns ein bisschen mehr dazu. Dieses Werk zeigt uns durch seine große rhythmische Komplexität, dass es äußerste Präzision und große technische Meisterschaft erfordert. Helen Weiss und Gabriel Schwabe haben uns mit dem Einsatz verschiedener Techniken, Vibrato bei Legato-Spiel, Ricochet, Martelage, Piccato, Double Chord, Übertone, wirklich beeindruckt. Alle Techniken, die man auf Saiteninstrumenten lernt, kamen in diesem Stück zum Einsatz. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie gut Helen Weiss und Gabriel Schwabe ihr Instrument beherrschen und wie leichtfüßig sie spielen. Es ist einfach eine reine Freude für die Augen und die Ohren. Sie haben diese Herausforderung mit Bravour gemeistert. Die Spätromantik zeichnet sich durch eine große emotionale Ausdruckskraft und eine klangliche Dichte aus. Die Harmonie ist viel weiterentwickelt und es wird das romantische Klangideal angestrebt, wie im dritten Satz L'An der Sonate für Violine und Violoncello von Maurice Ravel. Dies ist eine der schönsten Passagen aus Maurice Ravels Sonate für Violine und Violoncello. In diesem Moment geht es nicht mehr um technische Brillanz oder Virtuosität, sondern um Ausdruck. Die Musik wird zu einem Dialog zwischen zwei Seelen. Helen Weiss und Gabriel Schwabe interpretieren diese Passage mit einer Tiefe und Intimität, die das Publikum buchstäblich in ihrem Bann zieht. Sie spielen nicht nur zusammen, sie atmen zusammen, reagieren auf jede Nuance, jeden Impuls des anderen. Ihre Blicke kreuzen sich ständig und es sind keine banalen Blicke, denn ja, sie sind nicht nur ein perfektes musikalisches Duo, sie sind auch im wirklichen Leben ein Paar. Es ist genau diese emotionale Authentizität, die das Publikum tief berührt. Auf vielen Gesichtern sieht man ein ruhiges, glückliches Lächeln, fast so, als hätte die Musik etwas sehr Persönliches berührt. Einige Zuhörer schließen die Augen, andere sind völlig versunken. Plötzlich scheint es keine Grenzen mehr zu geben. Die Musik explodiert vor Energie. Der dritte Satz, das Rondo Allegro con Brio von Bohuslav Martinu, Duo Nummer 1, ist ein wahres Feuerwerk. Einzigartig, psychedelisch, berauschend. Um dieses Stück zu spielen, braucht es jahreslanges diszipliniertes Üben und ein tiefes Verständnis für rhythmische Präzision und klangliche Ausgewogenheit. Helen Weiss und Gabriel Schwabe meistern diese Herausforderung mit beeindruckender Leichtigkeit und setzen dabei eine ansteckende Energie frei. Sie beenden den Abend mit einem musikalischen Höhepunkt voller Temperament, Präzision und Ausdruck. Das Publikum war atemlos, überwältigt von der Komplexität des Werks und der scheinbaren Leichtigkeit, mit der es interpretiert wurde. Am Ende waren begeisterte Rufe zu hören: Wow, bravo! Und ja, bravo! Bravo an Helen Weiss und Gabriel Schwabe für diese außergewöhnliche Darbietung. Sie haben uns auf eine Reise durch die Epochen mitgenommen, uns tief bewegt und bis zur letzten Note fasziniert. Und weil es so schön war, gibt es zum Abschluss noch ein kleines musikalisches Extra. Den berühmten Marsch aus Sergei Prokofjews Oper Die Liebe zu den drei Orangen in einer Bearbeitung für Violine und Violoncello, gespielt von Helen Weiss und Gabriel Schwabe.
Candice Bomande hat es ja wirklich gefallen und sie war mit einem Bekannten dort, der noch nie live bei einem klassischen Konzert dabei war und der ihr nachher gesagt hat, wie toll das Konzert war. Ist doch schön, dass man beim Schleswig-Holstein Musikfestival etwas entdecken kann und auch gerade für die, die sonst mit klassischer Musik gar nicht so viel zu tun haben. Und unser Magazin Musikfest im Radio, das hat hier noch ein Extra zum Extra aus der auch im Konzert gespielten Sonate für Violine und Violoncello von Maurice Ravel, den zweiten Satz Tre Vif, hier gespielt von Kyung Sung Lee an der Violine und Tilman Wick am Violoncello. Musikfest im Radio weiterhin mit Michael Lupatsch. Das war Ludwig van Beethovens Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello B-Dur Opus 11 und zwar der dritte Satz, das Allegretto, gespielt von Sabine Meyer mit der Klarinette, Sol Gabetta am Violoncello und Seon Jin Cho am Piano. Und das Ganze aufgenommen beim Salzburg Festival 2020. Und damit sind wir bei unserem Konzert in Pronsdorf angekommen. Denn dort gab es auch die Kombination Klarinette, Violoncello und Piano. Diesmal Sabine Meyer, Anastasia Kobylkina und Kit Armstrong. Und Beethovens Opus 11 war gleich das erste Stück, das die drei in Pronsdorf im Kuhstall am 3. August gemeinsam spielten. Ich selbst berichte. In insgesamt 7 Konzerten trat Sabine Meyer in diesem Jahr beim Schleswig-Holstein Musikfestival auf. Und da es ja ihre Abschiedstournee von der Bühne hier ist, mussten wir unbedingt einmal dabei sein. Wir haben uns dafür das Programm Zauberhaft ausgesucht. Zusammen mit der letztjährigen Leonard Bernstein Award-Preisträgerin, der Cellistin Anastasia Kobylkina und dem ja auch schon Leonard Bernstein Award-Preis gekrönten Kit Armstrong am Klavier, der hatte das schon 2010 bekommen, gab sie an 2 Terminen Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Leonard Bernstein. Am 2.8. in Marne und am 3.8. im Kuhstall in Pronsdorf, was für uns näher lag. Deswegen sind wir natürlich nach Pronsdorf gefahren. Sabine Meyer hat ja einen großen Anteil daran, dass die Klarinette, die oft als Soloinstrument unterschätzt wurde, das Konzertpodium zurückerobert hat. Sie ist in Crailsheim geboren und sie schlug nach ihrem Studium in Stuttgart und Hannover zunächst eine Orchesterlaufbahn ein und wurde auch Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Es folgte ein Engagement als Soloklarinettistin bei den Berliner Philharmonikern, welches sie jedoch bald aufgab, da sie zunehmend als Solistin gefragt wurde. Im Laufe ihrer mehr als 30-jährigen Karriere führten sie unzählige Konzerte in alle Musikzentren Europas sowie nach Brasilien, Israel, Kanada, China, Australien, Japan und in die USA. Das Schleswig-Holstein Musikfestival spielte dabei eine bedeutende Rolle in Meyers künstlerischem Werdegang. Das Festival hier in ihrer Heimat bot ihr regelmäßig eine Bühne, auf der sie ihr klares, intensives Klarinettenspiel in kammermusikalischen Formationen, aber auch in sinfonischen Programmen entfalten konnte. So entstand eine Verbindung, die zu einer respektvollen Partnerschaft wurde. Die Klarinettistin Sabine Meyer trat fast jedes Jahr hier beim Schleswig-Holstein Musikfestival auf. Wir haben in dieser Sendung Musikfest im Radio ja auch schon ein Interview von ihr gehört zu ihrer Abschiedstournee in diesem Jahr. Sie verkündete nämlich am Anfang des Jahres, dass 2025 ihre letzten Bühnenauftritte stattfinden werden. Die Entscheidung kommt nach einer beeindruckenden Laufbahn, in der sie Maßstäbe gesetzt, Generationen von Klarinettistinnen und Klarinettisten geprägt hat und das Genre mit ihrer klaren, intimen Musikalität bereichert hat. Besonders angenehm finde ich, dass Sabine Meyer mit dem richtigen Rentenalter, also mit 66 Jahren, jetzt von der Bühne abtritt und nicht wie einige Dirigenten, die wir auch schon gesehen haben in diesem Jahr beim Schleswig-Holstein Musikfestival, immer noch auf der Bühne stehen, obwohl sie schon stark von Krankheiten gezeichnet sind. Manchmal wirkt das doch ein bisschen komisch. Ich denke, Sabine Meyer hat da eine ganz richtige Entscheidung gefunden. Eine richtige Entscheidung war es auf jeden Fall auch mit Kit Armstrong und mit Anastasia Kobylkina zusammenzuspielen, zumal das Programm sehr abwechslungsreich war. Auf ihre Mitmusikerinnen beim Konzert in Pronsdorf werde ich etwas später eingehen, jetzt erstmal der Blick auf eben dieses Programm. Zunächst wurde da Ludwig van Beethovens Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello B-Dur Opus 11 gegeben. Dieses Werk wird auch häufig als Gassenhauer bezeichnet. Sabine Meyer selbst ist damit auch schon mit ganz verschiedenen Formationen aufgetreten in ihrer langen Karriere, in dieser Besetzung aber noch nie. Ludwig van Beethovens Trio für Klarinette, Klavier und Violoncello wurde 1797-98 komponiert. In dieser Kammermusik zeigt sich schon Beethovens meisterhafte Reinschrift von Klarinette, Klavier und Violoncello, die gleichberechtigt miteinander kommunizieren und so ein warm schimmerndes Klangbild erzeugen. Die drei Sätze entfalten eine klare Struktur. Eine heitere, unterhaltsame Eröffnung, ein lyrisch reflektierender Mittelsatz und ein lebhaftes Finale, das Beethovens Sinn für kontrastreiche Situationen spürbar macht. In diesem Trio trägt die Klarinette singende Melodien, getragen vom resonanten Charakter des Cellos, während das Klavier die rhythmische Grundlage und doch auch eine feine Begleitung liefert. Es ist ein Dialog voller Nuancen, der die Kammermusik als intime Kunstform auslotet. Es geht gleich richtig zackig los. Der erste Satz, Allegro con Brio, eröffnet mit einer kraftvollen, klaren Motiveinführung, die von Klarinette, Klavier und Violoncello sogleich in einen intensiven Dialog geführt wird. Die Musik entfaltet sich mit schnellem Bewegungstempo und markanter Struktur. Kontrastreiche Themen, energetische Durchdringung und ein aufgeweckter Sinn für Rhythmik. Die Klarinette von Sabine Meyer setzt helle, klingende Linien gegen die festen Begleitstrukturen des Klaviers von Kit Armstrong, während das Cello von Anastasia Kubekina mit warmen Grundtimbre die Tiefe des Klangspektrums beisteuert. Das Resultat ist eine lebhafte, fast orchestrale Klarheit in einem Kammermusikstück. Und das Ende ist schon richtig heftig. Der zweite Satz, Adagio, entführt in eine gelassene, sangliche Ruhe, die den Dialog zwischen Klarinette, Klavier und Violoncello in sanfter Lyrik entfaltet. Langsame Tempi und weit angelegte Phrasen schaffen Raum für Nacht- und Traummomente, in denen jeder Stimme eine klare, bewegliche Melodie zugeschrieben ist. Kit Armstrong am Klavier hält dabei eine ruhige Begleitung, während Sabine Meyer an der Klarinette und das Violoncello von Anastasia Kubekina zarte Ober- und Unterstimmen tragen, die miteinander eine warme, samtige Textur weben. Diese langsame Bewegung balanciert präzise Form und Ausdruck. Wiederkehrende Modi, subtile Dynamikwechsel und eine intime Nähe zwischen den Instrumenten. Beethovens Kunst zeigt sich hier in feinem Umgang mit Farbtönen, Artikulationen und dem Aufbau von Spannung, die sich behutsam zu berührenden Momenten verdichten. Bei der Intensität des Vortrags wundert es dann nicht, dass es schon nach dem zweiten Satz hier ein Zwischenklatschen gab. Der dritte Satz, Thema Priacchio Impegno, Allegretto Variationen 1 bis 9, präsentiert sich als leichte, galante Thematik mit frecher Frische und eingängigem Charakter. Der Satz fordert die Musiker zu spielerischer Leichtigkeit und hoher Präzision heraus. In den Variationen 1 bis 9 entfaltet sich eine feine Spannungsführung. Jede Variation nimmt das ursprüngliche Motiv auf, variiert Rhythmus, Artikulation und Dynamik und behält dennoch ein klares, zusammenhängendes Klangbild. Beethoven nutzt hier den kammermusikalischen Dialog, um Leichtigkeit mit Raffinement zu verbinden. Kurze Themen, überraschende Wendungen und eine lebendige, fast tänzerische Bewegung. Ich bin mit dem Zählen der Variationen beim Hören nicht ganz so richtig klar gekommen. Das Tänzerischste, das war wohl hier die sechste Variation. Sehr schön ist, dass dieses Stück auch richtig viel Humor beinhaltet. Dieser Humor wird gerade auch am Schluss hervorragend herausgearbeitet von Sabine Meyer an der Klarinette, Anastasia Kubekina am Cello und Kit Armstrong am Klavier. Schon nach diesem ersten Teil vor der Pause gab es also Bravo-Rufe und ganz heftiges Klatschen des Publikums im Pronsdorfer Kuhstall. Dann gab es eine kleine Umbaupause und Anastasia Kubekina verließ die Bühne. Danach ging es deutlich moderner und vielleicht auch ein bisschen weniger wohlklingend weiter, obwohl Leonard Bernsteins Sonate für Klarinette und Klavier den ersten Satz mit Grazioso überschreibt. Und da habe ich auch gemerkt, was mir bislang an dem Konzert fehlte, nämlich die Bewegung von Sabine Meyer. Nun stand sie nämlich und saß nicht mehr im Trio, sondern stand direkt neben dem Klavier von Kit Armstrong. Und ihre tänzerischen Bewegungen beim Klarinettenspiel, wenn sie den ganzen Körper mitwiegt, das ist ja auch etwas, was mir an ihr so gefällt. Leonard Bernstein schrieb seine Sonate für Klarinette und Klavier in den 1950er Jahren, eine Zeit intensiver künstlerischer Vielseitigkeit für ihn. Bernstein war zu diesem Zeitpunkt nicht nur als Komponist, sondern auch als Dirigent und Wegbereiter musikalischer Bildung weltweit gefragt. In dieser Kammermusik spürt man sein Bestreben, klassische Formen mit einer amerikanischen Klangsprache zu verbinden, Jazz-Einflüsse inklusive, ohne die Transparenz des Genres zu vergessen. Die Klarinette von Sabine Meyer singt dabei mit warmer, samtiger Farbe. Das Klavier von Kit Armstrong liefert eine vitale, schlanke Begleitung. Die Stimmführung bleibt präzise, dialogisch. Melodische Linien wechseln sich ab, Gegenpunkte werden aufgebaut, aber die Musik bleibt offen, nahbar, fast intim. Bernstein schafft so eine Brücke zwischen der klassischen Tradition und einer modernen, kammermusikalischen Ausdrucksweise. In den Sätzen zeigt sich eine klare Struktur. Prägnante Themen, kurze Motive, spannungsgeladene Dynamikwechsel. Die Musik eröffnet Raum für Humor, für rhythmische Pointen und subtile Überraschung, stets mit einem Gefühl der Dialogität zwischen Klarinette und Klavier. Leonard Bernstein in den 1950er Jahren, das sind Broadway-Erfolg, Orchesterwerke, Kammermusikprojekte. Das alles beeinflusst die Komposition ebenso wie sein Blick auf eine europäisch geprägte Formkunst, neu gedacht im amerikanischen Klangraum. So wird die Sonate zu einer Brücke zwischen Tradition und Moderne, zwischen Klarinette, Klavier und einer Welt voller Möglichkeiten. Der Applaus des Publikums nach diesem etwas moderneren Teil fiel dann auch ein bisschen geringer aus als nach Ludwig Beethovens Gassenhauer. Nach der Pause gab es dann zunächst einmal wieder ein Duo, diesmal allerdings ohne Sabine Meyer. Das gibt mir hier die Gelegenheit, den Pianisten und die Cellistin genauer vorzustellen. Kit Armstrong, geboren 1992 in Hiroshima, allerdings in Hiroshima, USA, ist ein Ausnahmetalent am Klavier. Bereits in jungen Jahren hat er internationale Beachtung gefunden. Armstrong studierte in angesehenen Institutionen und arbeitete mit führenden Dirigenten und Ensembles zusammen. Er zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Technik, feine Klangfarben und eine klare Musiksprache aus, die von einer intensiven Lied- und Kammermusikpraxis getragen wird. Neben solistischen Auftritten engagiert er sich stark in der zeitgenössischen Musik, interpretierte neue Werke und trat regelmäßig bei bedeutenden Festivals auf. Armstrongs Repertoire reicht von Klassik bis Moderne, wobei er oft selten gespielte Werke wiederentdeckt und eigenwillig interpretativ neu beleuchtet. Persönlich wird er als konzentriert, neugierig und zutiefst dem Klang gleichermaßen wie dem Ausdruck verpflichtet beschrieben. 2010, gerade mal 18 Jahre alt, erhielt er den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Er wurde für sein außergewöhnliches pianistisches Talent und auch damals schon musikalische Reife ausgezeichnet. Schließlich hatte er schon im Alter von 7 Jahren ein Studium an einer Musikhochschule aufgenommen. Kit Armstrong ist nicht nur ein begabter Pianist, sondern hat auch ein Mathematikstudium mit einem Master abgeschlossen. Er ist bekannt für seine vielseitigen Interessen und Fähigkeiten. Die Cellistin Anastasia Kubekina erhielt den Leonard Bernstein Award des SAMF im letzten Jahr. Da wurde sie gerade 30. Sie ist nämlich 1994 Ende August in Jekaterinenburg in Russland geboren. Sie ist Tochter des Komponisten Wladimir Kubekin. Ihren ersten Cellounterricht erhielt sie bereits im Alter von 4 Jahren. Und 2006, also im Alter von 12 Jahren, wurde sie am Moskauer Konservatorium in die Klasse von Olga Glachochkina aufgenommen. Schon früh zeigte sich also ihre außergewöhnliche Gabe am Cello. Feine Klangfarben, sicherer Stil für Struktur und ein unermüdliches Streben nach kühnen Interpretationen. Der Leonard Bernstein Award im letzten Jahr kam so in einer entscheidenden Phase ihres musikalischen Werdegangs. Als eine Auszeichnung, die nicht nur Prestige bedeutet, sondern vor allem Anerkennung für eine Künstlerpersönlichkeit, die Grenzen verschieben möchte. Ihre leidenschaftliche Musikalität führte sie schon zu renommierten Orchestern und Festivalauftritten weltweit. Kobekina ist bekannt für ihre vielseitige Programmwahl, von klassischen Sonaten bis hin zu modernen Kompositionen, sowie für ihre transparenten, expressiven Interpretationen. Was Spaß macht, wenn man ihr bei einem Konzert nicht nur zuhört, sondern auch zusieht, ist ihr Ausdruck, ihre Fröhlichkeit, die sie zeigt, oder auch manchmal die Versunkenheit, wenn sie gerade eine ruhige Passage mit ihrem Cello spielt. Offen und klar blickt sie auch immer mal wieder Kit Armstrong am Flügel an, beziehungsweise auch Sabine Meyer in den Trio-Passagen. Mir hat diese freundliche, lächelnde Art sehr gefallen. Von Kit Armstrong, der ja auch im Hintergrund spielte, habe ich nicht ganz so viel mitgekriegt, wie er jeweils auf die Stücke reagierte. Vielleicht ist er aber auch ein bisschen zurückhaltender. Nach der Pause ging es wieder mit Ludwig van Beethoven weiter. Die Sonate für Klavier und Violoncello Nummer 3, A-Dur, Opus 69, stand auf dem Programm. Ludwig van Beethovens Opus 69 markiert einen prägnanten Übergangspunkt in seinem Kammermusikschaffen. Geschrieben in den späten 1790er Jahren, spiegelt sie Beethovens wachsendes Gespür für Tiefgang, Klarheit und dramatische Spannung wider. Eigenschaften, die ihn von den Vorgängern abhoben. Beethoven entfaltet hier eine elegante Dialogik zwischen Klavier und Violoncello. Der Klavierpart, von Kit Armstrong interpretiert, trug oft den harmonischen Grund, während die Cellostimme von Anastasia Kobekina singend, basslastiger und auch gestützt antwortet. Die Sätze bewegen sich von lyrischer Intimität zu belebendem Feuer, mit markanten Themen und pointierten Dynamikwechseln. Besonders spürt man die runde Formung der Sätze, eine beherrschte, klare Anlage. Da bleibt auch viel Platz für Humor und überraschende Wendungen. Die Musik schreitet sozusagen in organischer Entwicklung voran, ohne den Kammermusikcharakter zu verraten, und schafft eine intime, fast zwanglose Atmosphäre, in der zwei Instrumente zu einem gleichberechtigten Gespräch finden. Beethovens frühen Schaffenjahre waren geprägt von der Suche nach persönlicher Ausdruckskraft, verbunden mit dem Aufbruch in neue musikalische Dimensionen. Die Opus 69 steuert von dieser Zeit einen maßgeblichen Impuls in Richtung der späteren, freieren Formen. Die Sonate ist damit nicht nur ein Stück Musik, sondern ein Spiegel ihrer Epoche. Zwischen der Vielseitigkeit des Klangstoffs und der Unverwechselbarkeit Beethovens. Beethovens erster Satz, Allegro, aus der Sonate Nummer 3 beginnt mit einer klaren, impulsiven Einsicht. Ein prägnantes Thema in Cellostimme, begleitet von klangvollem, verdichteten Klaviergrund, der die harmonische Basis scharf abrundet. Das Motiv materialisiert sich in kurzen, markanten Phasen, die sofort Aufmerksamkeit fesseln und eine entschlossene Dringlichkeit ausstrahlen. Das Cello von Anastasia Kobekina singt eine warme, konzentrierte Melodie, während das Klavier von Kit Armstrong oft mit kräftigen Arrangements und klaren Akkorden den harmonischen Kontext liefert und rhythmische Gegensätze setzt. Seine Stimmführung bleibt dabei dialogisch. Themenfragmente wechseln einander ab, Überschneidungen entstehen und aus der Wechselwirkung wächst eine spürbare Spannung. Beethoven nutzt dabei jubelnde Sprünge, ausgeprägte Dynamikwechsel und knackige Artikulation, um eine Arena der Kommunikation zwischen Klavier und Violoncello zu schaffen. Der Charakter bleibt eine helle, entschlossene Front, doch mit feinen Nuancen, Humor, Ironie oder dramatische Pointen je nach Abschnitt. Beethovens zweiter Satz fungiert als lebhaftes, augenzwinkendes Scherzo, das dem Werk eine luftige, tänzerische Leichtigkeit verleiht. Warum es auch Trio genannt wird, wenn nur zwei Musikerinnen auf der Bühne stehen, ist mir nicht ganz klar geworden. Der Satz beginnt mit raschen, energiegeladenen Motiven, die von den Stimmen beider Instrumente ins Spiel gebracht werden und einen vitalen, fast tänzerischen Drive erzeugen. Die Cello-Stimme sorgt für warme, kernige Linien, während das Klavier mit dynamischen Akzenten, punktierten Artikulationen und kecken Paarungen kontrastiert. Die Dialogführung bleibt auch hier ein klares Spiel. Kurze Motivfragmente wechseln sich ab, Überschneidungen entstehen und eine humorvolle Spannung wächst durch schnelle Wechsel von Ausbrüchen und kurzen Ruhepunkten. Sprachlich gesehen markiert der Satz eine leichte, aber bestimmte Abweichung von der hymnischen Strenge des ersten Satzes. Das Tempo Allegro molto sorgt für eine schnelle, helle Grundstimmung, während der Charakter des Zweitakttanzes, die Verspieltheit und der ironische Pointenraum Beethovens Sinn für dramatisches Timing widerspiegelt. Die Dynamik kehrt zu einem hellen, optimistischen Abschluss zurück, wobei die ursprünglichen Motive erneut auftauchen und in einer schlüssigen, belebenden Schlusswirkung münden. Vor dem zweiten Satz hatte es eine kurze Unterbrechung gegeben. Anastasia Kubekina bat nämlich darum, die Türen zu schließen. Das hatte auch Sabine Meyer, die ja hinter dem Vorhang stand, gefordert, weil es ein sehr feuchter Tag war. Und eigentlich wollte man die Tür des Kuhstalls offen stehen lassen, um auch den Zuschauern etwas Erleichterung zuzusprechen. Aber das war wohl nicht möglich. Die Instrumente, die verstimmen sich so schnell, wenn es zu feucht wird. Sogar der Klavierstimmer hatte die ganze Pause arbeiten müssen, weil es in diesem feuchten Klima, auch noch verstärkt von den nassen Jacken, die mit in den Konzertsaal, also in diesen Kuhstall gebracht wurden, doch ein Klima ist, das auch einem Steinway und Sons nicht adäquat ist. Glücklicherweise war er zur Pause dageblieben. Beethovens dritter Satz von Opus 69 öffnet sich mit dem Adagio Cantabile. Eine warme, singende Melodie des Cellos, getragen von einem besonderen, poetischen Klaviergrund. Die Stimmführung betont den Dialog zwischen Wärme und Klarheit. Das Cello singt eine ausdrucksvolle, lyrische Linie, während das Klavier Harmonie und Begleitung in sanften, oft nachdenklichen Ornamenten liefert. Der Charakter an dieser Stelle ist ziemlich intim, fast kammermusikalisch und lädt zu einem beruhigenden, introspektiven Hören ein. Gleichzeitig entstehen durch die feinen Dynamiknuancen und subtilen Artikulationen kleine Spannungsbögen, die die Melodie anschmiegsam, aber doch bestimmt vorantreiben. Nach der langsamen Einleitung setzt der Allegro vivace ein. Ein zweiteiliger Durchgang kehrt in hellem, improvisierten Ton zurück. Das Violoncello übernimmt wieder die leidenschaftlichen Motivfragmente, während das Klavier mit kräftigeren Akzenten, Kursivpassagen und markierenden Harmonien kontrastiert. Es entsteht ein sehr belebter Dialog, in dem sich Thema und Gegenthema gegenseitig aufbrechen und wieder zusammenfinden. Die Struktur verleiht durch kontrastierende Abschnitte und eine lebendige Reprise der Motive und viel frischer Energie dem Satz neue kämpferische Frische. Formal lässt sich der dritte Satz als mehrteiliges Zusammenspiel aus langsamer Einleitung, raschem Mittelfeld und bestätigender Abschlussphase sehen. Eine intime Adagio-Einführung geht in eine impulsive, motivisch plausible Allegro-Vivace-Entfaltung über, wobei Beethoven die Kammermusikdialektik zwischen Klavier und Violoncello mit klarer Formbewusstheit und emotionaler Direktheit verbindet. Umgesetzt hier von Anastasia Kubekina und Kit Armstrong in einer besonders eindrucksvollen Weise. Der letzte offizielle Programmpunkt sah alle drei MusikerInnen wieder vereint auf der Bühne. Johannes Brahms stand auf dem Programm, ein Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier in A-Moll Opus 114. Geschaffen hat es Johannes Brahms in den letzten Jahren seines Schaffens. Dabei verbindet er die dunkle Farbenvielfalt der Klarinette mit der sonoren Wärme des Violoncellos und den klangvollen Säulen des Klaviers zu einer stoffreichen Kammermusikerfahrung. Der Auftakt entfaltet eine behutsame, nachdrückliche Atmosphäre. ein klanglicher Dialog, in dem die Klarinette von Sabine Meyer den lyrischen Hauptstrang trug, während das Violoncello von Anastasia Kubelkina Tiefe und Substanz lieferte. Das Klavier von Kit Armstrong jedoch als starker Partner mit feinen Artikulationen und pointierten Akzenten akzentuierte. Brahms gelingt hier ein subtiles Gleichgewicht, in der Melodie und Harmonie miteinander wachsen. Im Satzbau zeigt sich Brahms Sinn für kontrastreiche Ebenen. Dunkle, langsame Inszenierungen wechseln mit bewegteren Mitteln und doch bleibt der Fluss innerlich zusammenhängend. Die Klarinette führt oft die singende Linie, das Cello bindet mit warmem Ton, während das Klavier Spannungen erzeugt, die sich wie ein feingewebter Teppich über das Ensemble legen. Besonders markant ist die Fähigkeit des Trios, dunkle, tenebröse Farben mit lichtdurchfluteten Kapiteln zu paaren. Themen kehren in veränderter Gestalt zurück, entwickeln sich weiter und entfalten eine stille, ja fast narrativ-poetische Spannung, die dennoch immer geerdet bleibt, in Brahms klarem formalen Verständnis. Im Spätherbst 1891, kurz vor Brahms Geburtstagsjubel der Jahre, schrieb der Komponist sein Trio Opus 140 in A-Moll, ein Werk, das in einer Epoche voller Wandeln entstand. Brahms, der sein Leben lang eher im Hintergrund wirkte, zog sich in jenen Jahren zunehmend von der öffentlichen Bühne zurück. Die Fin-de-siècle-Stimmung bestimmte auch seine Tage. Industrialisierung, zunehmende Urbanisierung, eine aufkommende bürgerliche Kultur. Doch auch soziale Spannungen, gesundheitliche Sorgen und ein Gefühl der Vergänglichkeit einer vorgegaukelten Stabilität. Biografisch betrachtet lässt sich sagen, Brahms, der sein Leben lang mit dem Druck arbeitete, als verkanntes Genie wahrgenommen zu werden, suchte im Trio Opus 114 nach einer inneren Gelassenheit, die dennoch nicht verflachte, sondern durch intensive, emotionale Kernmomente geprägt ist. Musik soll als Dialog von Gleichberechtigten funktionieren. In Briefen und Tagebüchern aus der Zeit finden sich Andeutungen über gesundheitliche Belastungen, Musikkritiker und familiäre Bedeutung, die Brahms Wunsch nach Ruhe und dem Drang nach künstlerischer Vollendung verbinden. Die späten 1880er, 1890er Jahre in Mitteleuropa waren ja geprägt von kultureller Blüte und wachsender Musiker- und Künstlerszene in den Städten sowie Wien und Hamburg. Gleichzeitig standen Arbeiterbewegung, soziale Frage und wirtschaftliche Unsicherheiten im Raum. Brahms Umfeld selbst war geprägt von symphonisch ambitionierten Projekten, Salon- und Konzertleben, aber auch von der Reflexion über Altmodisches gegenüber neuen Strömungen. Sein persönlicher Rückzug kann als Reaktion auf die wachsenden Erwartungen der Öffentlichkeit und den Druck, bahnbrechende Neuerungen zu liefern, verstanden werden. Das Trio Opus 114 verbindet diese Lebenslage. Eine zurückhaltende, distinkte Arbeitsweise, die dennoch leidenschaftliche Momente trägt. Die drei Instrumente agieren als gleichberechtigte Partner, während Brahms eine reife Harmonik einsetzt, die Wärme, Tiefe und eine archaische Ruhe vereint. Auch nach diesem letzten Stück gab es Jubel und Bravo-Rufe und ganz heftigen Applaus, der sich dann auch noch zu einem rhythmischen Applaus steigerte. Auch wir waren sehr, sehr angetan von dem Abend in Pronsdorf. Na klar, es gab eine Zugabe und das war das 7. Fundstück aus den 8 Stücken für Klarinette, Violoncello, eigentlich Viola, weil so ist es komponiert, aber hier Violoncello, Opus 83 von Max Bruch. Ein ganz kurzes, aber intensives Stück Musik. Auch die Zugabe in Pronsdorf wurde also noch richtig bejubelt. Für Sie hier noch der 3. Satz Andantino Grazioso von Johannes Brahms Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier A-Moll, Opus 114. Der wurde auch gespielt bei dem Konzert, hier allerdings in einer Aufzeichnung mit Sabine Meyer an der Klarinette, Rudolf Buchbinder am Piano und Hartwig Paulsen am Cello. Hier unter anderem die Klarinettistin Sabine Meyer bei Musikfest im Radio. Und wir hatten ja vorhin in der Sendung auch schon einmal ein Stück, bei dem Sabine Meyer zusammen mit der Cellistin Sol Gabetta spielte. Und die kommt auch wieder zum Schleswig-Holstein-Musikfestival, und zwar am Montag, den 25. August, in den großen Saal in der Hamburger Elbphilharmonie. Wir werden wohl in der nächsten Sendung über dieses Konzert berichten. Hier eine Aufnahme von 2012 mit Sol Gabetta, wo sie das Schostakowitsch-Cello-Konzert Nummer 1 spielt, was dann auch in der Elbphilharmonie zu hören sein wird. Hier der vierte Satz, Allegro con moto. Schostakowitschs Cello-Konzert Nummer 1, gespielt von Sol Gabetta. Das steht dann auch auf dem Programm am 25.08. in der Elbphilharmonie. Sol Gabetta dann zusammen mit dem Philharmonia Orchestra, geleitet von Santu Matthias Ruvalli. Wir werden darüber berichten. Und berichten, das werden wir auch von dem fantastischen Konzert von Fazil Say und auch seiner Symphonie Nummer 2, die wir in der Muck gehört haben. Das alles in der nächsten Sendung. Und hier schon mal ein Ausschnitt aus dieser Symphonie, der siebte Satz, die Kugel. Mitspielen tun unter anderem Musiker mit ganz besonderen Instrumenten, aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Sendung von Musikfest im Radio. Fazil Say, ein Ausschnitt aus der Symphonie Nummer 2, Opus 38, Mesopotamia. Und damit sind wir am Ende der Sendung und haben doch fast schon wieder 2 Stunden vollgekriegt mit dem Ausblick auf die nächsten Sendungen und auch auf einige kommende Konzerte noch zum Ende des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Hier im Studio verabschiedet sich Michael Lupatsch, der auch verantwortlich für diese Sendereihe ist, und sagt Tschüss und dann Wiederhören auf dem gleichen Sendeplatz in der nächsten Woche.
Musikfest im Radio ist ein Gemeinschaftsprojekt von Westküste FM, Lübeck FM und Kiel FM. Ihr findet den Podcast Musikfest im Radio überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt.